Okay, also erstmal sehr schön, vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich werde einen Vortrag über europäische Biometriestrategien halten, über die Automatisierung der Personenidentifizierung an der Grenze und deren kontrollpolitische Implikationen insbesondere. Das heißt, es ist eher ein weniger technikaffiner Vortrag, sondern mehr ein sozialwissenschaftlicher. Und ich bin sehr froh, dass ich den hier halten kann, weil das ist sozusagen ein bisschen auch das Ergebnis meiner Abschlussarbeit in Informatik. Und dann ist die nicht nur als Qualifikationsarbeit geschrieben worden, sondern wird auch noch diskutiert, was ganz toll ist. Okay, also ich werde über Biometrie reden und damit verbundene Strategien. Ein klassisches Anwendungsfeld der Biometrie war und ist ja in Europa seit mehr als 100 Jahren und in den einstmaligen Kolonien und den USA die Forensik in der Kriminalistik. Eine moderne erkennungsdienstliche Behandlung, eine ID-Behandlung, schließt die Abgabe der 10 Fingerabdrücke, Gesichts- und manchmal auch Körpergrößenfotos ein. Und bisher hat erst eine Straftat und beziehungsweise der begründete Verdacht zu einer solchen geführt. Und dies ändert sich derzeit rasant, wie ja die meisten von euch wissen. Alsbald wird jede europäische Bürgerin standardisiert erkennungsdienstlich behandelt. Mit der Einführung des europäischen elektronischen Reisepasses, dem E-Pass Ende 2007 oder der kommenden des elektronischen Personalausweises 2010 in Deutschland, wird das auch hier selbstverständlich. Diese Standard-ID-Behandlung, nenne ich es mal, ist teurer, also macht die Ausweisdokumente teurer als bisher, obwohl das ja ein Service der Bürgerin für den Staat ist, nämlich die Abgabe sehr intimer Daten. Aber die Chips, die Software, die biometrischen Erfassungssysteme wollen schließlich bezahlt sein. Die größte Veränderung ist, dass die digitalen Muster der Fingerabdrücke und das Gesichtsfoto auf dieser, also nicht mehr wahrnehmbar auf den Radio Frequency Identification Chips, auf diesen RFID-Chips, die dann im EPA sind, beziehungsweise schon in diesem RFID-Reisepass in den Pappdeckeln, nicht mehr wahrnehmbar die biometrischen Daten speichern, nicht so wie auf einer Fingerabdruckkarte bei der Polizei mit Stempelfarbe, oder sie werden eben in Datenbanken abgelegt. Ende 2010 soll der elektronische Personalausweis in Deutschland eingeführt werden. Wahrscheinlich werden einige von euch den jetzt hier auch schon zerlegt haben, oder zumindest habe ich irgendwo im Speaker Room sowas rumliegen sehen. Die Vertreter, die den einführen, haben große Angst, weil es gibt natürlich ständig Pannen. Vor einiger Zeit waren wir auf einem Forum, Biotrust heißt es, von dem Verein Teletrust e.V., wo Vertreter der Industrie, vom Bundesinnenministerium und Datenschutzbeauftragte zusammen und vom Fraunhofer-Institut zusammen für die Akzeptanz biometrischer Technologien arbeiten. Und dort war ein Vertreter des Bundesinnenministeriums, der zuständig ist für die Einführung des elektronischen Personalausweises, und der sagte, dass er wahnsinnige Angst hat. Also es ist sozusagen, es läuft noch sehr viel schief. Es gibt einen Anwendungstest mit etwa 90 Teilnehmern, das sind Behörden und Banken, und die neuen, also der EPA und der elektronische Personalausweis, der E-Pass, weiten die Anwendungsfelder von Biometrie wesentlich aus. Es ist jetzt nicht nur mehr ein forensisches Anwendungsfeld, sondern es geht vor allen Dingen um Nachweis von Authentizität bei Geldgeschäften, bei Sachen, wo man normalerweise eine Unterschrift abgegeben hat, also bei Ausfüllen von Formularen in Behörden. Und vielleicht, um hier ein Thema, was Constanze Kurz ja auch bearbeitet, anzusprechen und was vom Chaos Computer Club auch bearbeitet wird, auch für den Einsatz von Wahlcomputern, der ja jetzt erstmal glücklicherweise verhindert ist, ist natürlich Biometrie mit dem elektronischen Personalausweis vorstellbar. Die aktuell durchgesetzten Gesetze für EPA oder E-Pass sehen eine 1-zu-1-Verifikation des aktuell gelesenen Fingerabdrucks oder des Gesichts vor mit dem, was auf dem Chip als Template abgelegt worden ist von einem Körpermerkmal. Allerdings lässt sich zukünftig natürlich auch vorstellen, dass es eine zentrale europäische Bürgerdatenbank gibt und noch längerfristig vielleicht auch eine 1-zu-N-Identifikation möglich ist. Also sozusagen man nicht nur nachweist, dass man die Person ist, die man vorgibt zu sein, sondern dass man in der Datenbank gesucht wird mit dem Muster, was man auf, was von einer aufgenommen wurde, um festzustellen, welche Person man sein soll. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn gerade im Hinblick auf den unter anderem auch durch den Chaos Computer Club erbrachten Nachweis der leichten Fälschbarkeit fremder Fingerabdrücke ist ein Zitat, was in den Heise News vor im September zu lesen war, als Bericht von der Biometrics and Electronic Signature Konferenz in Darmstadt, was Richard Rinkens, der Biometric System Manager der EU, gesagt hat. Der sagte, machen wir uns nichts vor, die neuen E-Pässe sind praktisch nutzlos, soweit es die Fingerabdrücke anbelangt. Diese Fingerabdrücke können leicht von Gläsern und anderen Gegenständen kopiert werden. Mein Sohn kann das vormachen oder eben der Chaos Computer Club. Eine mögliche Lösung in diesem Dauerrennen zwischen Behörden und Fälschern nannte Rinkens Multimodal High Quality Biometrics in Central Databases. Also, sagen die Kritik an den Verfahren und der Nachweis, dass sie nicht richtig funktionieren, motiviert geradezu noch besser zu werden, weiterzuentwickeln, multimodale, also nicht nur Fingerabdruckverifikation einzusetzen, sondern auch noch dazu Gesichtserkennung, vielleicht noch eine Spracherkennung. Ich habe diesen Begriff Biometriestrategie den Publikationen der rot-schwarzen Bundesregierung entnommen, kann man aber auch bei der EU-Kommission, die Vorreiter ist in der Durchsetzung von biometrischen Technologien in Europa, nachlesen. Und die EU-Kommission arbeitet im Prinzip nach den Vorgaben der International Civil Aviation Organization, die ist wie die ITU, wie die International Telecom Communication Organization Union, eine Organisation der UNO, die sich für die Standardisierung von Reiseabfertigung auch engagiert, und die ICAO, die ist ein ganz wichtiger Motor in den Vorgaben, wie ein Reiseablauf administriert werden soll und ablaufen soll. Und das BMI, das Bundesministerium des Innern und aber auch die EU-Kommission sprechen eben davon, dass sie eine Biometriestrategie haben und treiben diese Biometriestrategie permanent mit Studien, Pilot- und Testprojekten an. Es gibt aber auch viele kommerzielle Frequent-Traveler-Programme weltweit und insbesondere eben an Grenzen. Und die sind alle Teil, diese Studien sind alle Teil dieser Biometriestrategie. Sie sind diskursiv innerhalb der Ordnung des Sagbaren ein erheblicher Schubfaktor für die Einführung biometrischer Kontrolltechnik. Das deutsche Bundesministerium des Innern etwa stieg 2007 in eine Studie unter Schirmherrschaft der Europäischen Kommission namens BioDev 2 ein. BioDev steht dabei für Biometrics Data Experimented in Visas, und 8 europäische Staaten neben Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Österreich, Portugal und Spanien haben sich mit jeweils 2 oder mehr Auslandsvertretungen an dem Projekt beteiligt. Und im Konsulat konnten Visa-Antragstellerinnen ab 6 Jahren, also Kinder, 10 Fingerabdrücke sowie ein 2D-Gesichtsbild erst erfassen lassen. Das war angeblich freiwillig. Und die datenbankbasierte Fingerabdruckerkennung dieser 10 Finger wurde dann wieder an der Grenze vorgenommen. Und hier in Deutschland war das in Berlin-Tegel und in Berlin-Schönefeld. Und die Datenbank stand im Bundesverwaltungsamt. Und als Hauptargumente dieser Studien gelten die Hoffnung auf schnellere und bequemere Reiseabfertigung und die Verhinderung sogenannter illegaler Einreise und damit in Verbindung gesetzter Nutzung falscher Identitäten. Die mit BioDev 2 erhobenen Daten wurden als Beleg dafür herangezogen, dass die Abnahme von Fingerabdrücken von Kindern ab 6 Jahren vertrauenswürdig und machbar sei. Die deutschen Konsulate in Ulaanbaatar und Damaskus steuerten für die Studie Fingerabdrücke von 1649 Kindern als Datengrundlage bei. Und das zeigt mir, dass ich schon zu lange rede zu dieser Folie. Die zu 93% als von guter Qualität befunden wurden. Die Teilnahme der Probanden in BioDev 2 in den deutschen Konsulaten sei freiwillig gewesen, gab die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen an. Eine Freiwilligkeit der Abgabe aller 10 Fingerabdrücke in Zusammenhang mit einem Reisewunsch und auch bezüglich der so jungen Probanden ist aber zu bezweifeln. Auch die automatisierte biometriegestützte Grenzkontrolle am Frankfurter Flughafen, die es seit 2004 gibt, ist immer wieder mit ihrem Iris-Erkennungsverfahren, wird immer wieder für Studien genutzt. Die BioP2-Studie zum Beispiel des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik war ja damals in großer Diskussion. Der Chaos Computer Club, insbesondere Constanze Kurz und andere haben nachgewiesen, dass mit dieser Studie im Prinzip auch nachgewiesen wurden, dass die biometrischen Technologien hinten und vorne nicht funktionieren und unglaublich viele Fehler produzieren. Derzeit führt das Bundesministerium des Inneren die EasyPass-Studie in der gleichen Anlage durch. Und das ist eigentlich ganz witzig zu beobachten bei der automatisierten biometriegestützten Grenzkontrolle im Frankfurter Flughafen. Die, also da tritt eigentlich genau ein gegenteiliger Effekt ein, als man erwarten würde. Nicht die effiziente, auf Basis der Studien verbesserte Grenzkontrolle trägt zum Weiterbestehen der ABG bei, sondern die Studien finanzieren letztlich auf Basis des Effizienzversprechens eigentlich das Weiterbestehen der schlecht funktionierenden Kontrolle. Ja, BioPass ist auch noch, ach so, das habe ich hier auch schon markiert mit den grünen Punkten. BioPass ist eine Studie von der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Die macht auch nochmal deutlich, also die haben eigentlich nur die ABG analysiert und in Frankreich, in Charles de Gaulle, das Pegasus-Programm und auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol das Privium-Programm und in das IRIS-Programm in Großbritannien, das auf 4 Flughäfen läuft, und haben ausgewertet, ob die dort verwendeten Fingerabdrucks- und Iris-Erkennungssysteme tauglich sind für europäische Grenztechnologien. Die Pilotprojekte, Tests und Studien werden von den verschiedensten Akteuren vorangetrieben. Standardisierungsgremien wie eben die International Standardization Organization und die ICAO von der UNO, Fluggesellschaften, IT-Industrie im Hardware- und Softwarebereich, Universitäten, halbwissenschaftliche, halbkommerzielle Einrichtungen wie das Fraunhofer-Institut gehören dabei zu den wichtigsten. Jetzt das Fraunhofer-Institut natürlich speziell für Deutschland. Und immer wieder zeugen die Pannenmeldungen dieser Projekte von ihrem überstürzten sicherheitspolitischen Aktionismus und symbolischer Politik. Doch in ihrem Rahmen werden Unmengen biometrischer Daten erhoben und die Forschung fortgesetzt. Und daher ist es aus meiner Sicht nicht nur wichtig, die Dysfunktionalität dieser Technologien vorzuführen, wie es der CCC immer wieder eindrucksvoll macht, sondern auch die sozialen bzw. politischen Dimensionen dieser Technologien zu begreifen. Der Chaos Computer Club hat das oft genug nachgewiesen. Die Verfahren sind fehleranfälliger als die Pressemitteilungen Glauben machen wollen. Die biometrischen Merkmale sind fälschbar, die Verschlüsselung der Daten auf den RFID-Chips oder in den Datenbanken knackbar. Das Sicherheits- und Effizienzversprechen geht nicht auf. Doch krass ausgedrückt ist das Nichtfunktionieren dieser Technologien ein starker Motor ihrer Entwicklung und Implementierung, da ihre messbaren Fehlerraten minimierbar erscheinen. Was meint also politische und soziale Dimensionen? Sagen wir, es geht um eine Art Ideologiekritik des begrifflichen Gebäudes, das die Biometrie benötigt. Dazu gehört zuvorderst die Idee der Person, deren Identität quantifizierbar und immer gleich identisch reproduzierbar sei. Valentin Gröbner erzählt in seinem Buch Der Schein der Person viele Geschichten des Wiedererkennens einer Person, in denen deutlich wird, dass eine Person in einem kommunikativen Prozess entsteht. Und gewissermaßen ist das Dokument, der Ausweis, das Empfehlungsschreiben, der Steckbrief, das Image, der soziale Status, das, worüber Freunde in Bezug auf jemanden übereinkommen, wer dieser Mensch ist, die konstruierte Person. Eine Person, ihr Image, ihre Identität sind nicht die vermeintlich objektiven Körpermerkmale, die sie lebenslang haben sollte. Eine Person zu identifizieren, impliziert einen Akt des Vertrauens, des Bezeugens. Eine Person lässt sich also inszenieren, wie sich hier Ludwig der 14. auf dem Bild von Rigaud inszeniert. Doch die im Ausweis genormte Person wieder zu erkennen, die keine Inszenierung, sondern eine Reduktion auf einigermaßen sicher stets wiedererkennbare Merkmale darstellen soll, bedeutet sowohl in der Mustererkennung als auch im geschulten Vergleichsprozess eines Grenzbeamten das Feststellen hinreichender Ähnlichkeit, nicht Identität. Denn allein zwei Bilder desselben Körpermerkmals sind niemals wirklich gleich, sondern im Bereich bestimmter Schwellwerte annähernd identisch. In Werbung wird mit dieser Vieldeutigkeit des Begriffs der Identität dennoch immer wieder gespielt. Ein Werbeslogan des im Jahr 2005 gegründeten Biometrics Center von Siemens in Graz verdeutlicht das ganz gut. Your natural identity is the key. Hier wird die eigentlich inszenierte Individualität oder eben die natürliche Identität im Sinne eines natürlichen Besonderen eines jeden Individuums das Verkaufsargument. Und damit wird die erforderliche Normung eigentlich verschleiert. Es gibt ganz viele Definitionen von Biometrie und eine zum Beispiel von Behrens und Roth in einem Standardwerk zu Biometrie, die sagt auch, dass Biometrik eigentlich Individualisierung und Unterscheidbarkeit bedeutet und nicht, also biometrische Technologien haben den Zweck der Unterscheidbarkeitmachung von Individuen oder ihrer Individualisierung, nicht die Feststellung ihrer Identität. Das ist auch eigentlich bei Biometrikern ein bisschen umstritten, wie man Biometrie definiert. So. Ja. Paranoia got something for ya. Also das Problem ist auch so ein bisschen, was passiert eigentlich mit der Maschine in diesem biometrischen System? Welche Rolle spielt diese Maschinisierung? Wird damit nicht eigentlich die Verantwortung an die Maschine übertragen für einen Aushandlungsprozess, der eigentlich auf sozialer und politischer Ebene stattfindet? Biometrie selbst ist nicht per se böse. Das Problem ist, sie allein als systemische Blackbox wahrzunehmen, die reduzierbare Fehlerraten hat, während sie aber auch als Teil politischer und historischer Machtstrukturen zu begreifen ist, mit der im Falle der Grenzkontrolle ein ganz bestimmter politischer Zweck, nämlich der des Ausschlusses Ungewünschter, umgesetzt werden soll. Und die eigentliche Identitätsfeststellung wird in dieser Blackbox unsichtbar und erscheint unabhängig von den an ihr beteiligten menschlichen Akteurinnen. Dadurch wird die politische Angreifbarkeit des Aushandlungsprozesses, um den es bei einer Zugangskontrolle geht, aber wesentlich erschwert. Fairerweise möchte ich aber auf die anonyme Biometrie noch hinweisen, die eine Hoffnung sein kann, persönliche und körperliche Daten voneinander zu entkoppeln. Also es gibt auch Verfechterinnen der These, dass Biometrie eine Möglichkeit sein kann, jenseits menschlicher Vorurteile Menschen immer wieder zu erkennen. Und da steckt natürlich auch ein gewisser Objektivitätsglaube hinter, dass es eben permanente, also dass sozusagen es eindeutige Merkmale gibt, die objektiv immer wieder erkennbar sind und dass eben diese Maschine irgendwann quasi fehlerfrei funktionieren könnte. Und deswegen biete ich jetzt hier noch zwei sozialwissenschaftliche Theorien an, mit denen man diese Blackbox auch analysieren kann. Die Idee der Blackbox selbst kommt als so sozialwissenschaftlicher Begriff, kommt eigentlich von Michel Calon und Bruno Latour, die Akteur-Netzwerk-Theorie mal in den 80ern entworfen haben. Und die sagen eben, dass es das Ziel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist, solche Blackboxes zu schaffen. Das Charakteristische an Blackboxes ist, dass ihre Entstehungsgeschichte nicht mehr sichtbar ist und somit erscheinen sie als Fakten und nicht mehr als Zwischenergebnisse sozialer Konsensbildung, die sie eigentlich sind. Es findet also eine Schließung, eine Stabilisierung des sozialen Aushandlungsprozesses von Wissen statt. Es gibt zum Beispiel auch noch eine andere Theorie von Donna Haraway, der situierten Wissen, wo man sagen kann, das situierte Wissen im Netzwerk biometrischer Grenzkontrollen sozusagen die Verantwortbarkeit. Mist, jetzt habe ich mich verzettelt. Also, das, ja genau, situierte Wissen sind nach Donna Haraway verkörperte Objektivität. Mist. Er lacht nur. Jetzt wollte ich endlich mal auf den Chaos Computer Kongress hier solche Sozialsachen reinbringen. Und also situierte Wissen sind verkörperte Objektivität und auch ein, und dieses Konzept der situierten Wissen ist ein politischer Versuch im Rahmen einer feministischen Objektivität, Wissen verantwortungsvoll bei ihren Produzentinnen zu verorten. Also beispielsweise in den wissenschaftlichen Netzwerken, den beteiligten Geldgeberinnen, Akteurinnen, den sich gegenseitig Zitierenden. Technische Objekte wie die Teile eines biometrischen Systems können so als Verkörperung von Wissen betrachtet werden. Und es ist wichtig, transparent zu machen, wer zur Verantwortung für die Gestaltung technischer Systeme gezogen werden kann. In einer solchen Objektivität gibt es keine Abgeschlossenheit oder Endgültigkeit. Die Wissensproduzentinnen bleiben verwundbar. Ihr Wissen wird interpretiert, übersetzt und partiell verstanden. Und das wird nicht versteckt, sondern offen verhandelt. Eigentlich das Ziel von Wissenschaft. Ja, also diese Blackbox könnte man dekonstruieren, indem man sich zum Beispiel anschaut, wie funktioniert eigentlich die herkömmliche Grenzkontrolle. Also das habe ich in meiner Arbeit auch gemacht. Führe das jetzt mal nicht so lange aus. Was macht ein Grenzbeamter, eine Grenzbeamtin bei der typischen Grenzkontrolle? Was macht das biometrische System? Fakt ist, dass bei der biometrischen Technologie der ganze Signalverarbeitungsprozess, und man kann es natürlich physikalistisch sagen, im Gehirn der Grenzbeamtin geht auch ein Signalverarbeitungsprozess vor, aber das ist sozusagen eine kommunikative Ebene, auf der die meisten Menschen noch irgendwie reden können, während so, also das, was bei der Signalverarbeitung passiert, also die Kompression des aufgenommenen aktuell präsentierten Körpermerkmals, die Kodierung, die mögliche Verschlüsselung und dann später die Segmentierung des Samples, also des Fotos oder des Fingerabdrucks und daraus dann wiederum die Merkmalsextraktion und dann der Mustervergleich mit dem in der Datenbank oder auf dem RFID-Chip hinterlegten Muster. All das ist ein ziemlich komplexer Prozess, dafür gibt es sehr verschiedene Algorithmen. Und die eigentliche Entscheidung, ob zwei Muster dann übereinstimmen, das ist wie gesagt eben keine Identität, sondern die findet in einem Bereich bestimmter Schwellwerte statt. Und diese Schwellwerte können dann mit administrativen Subsystemen entsprechend verändert werden. Und der große Witz bei der Sache ist eigentlich, dass den Entwicklern allen klar ist, dass ihre Systeme fehlerhaft sind. Der Fehler ist eigentlich inhärent. Manchmal werden die zahlreichen Fehlerraten sogar geheim gehalten. Also bei meiner Untersuchung dieser ABG in Frankfurt am Main hatte ich Kontakte mit den Projektleitern, die teilweise mir gar keine Auskunft zu den üblichen Kenngrößen geben wollten, also zur False Acceptance Rate, zur False Rejection Rate, weil sie meinten, das sind also teilweise geheime Sachen oder geheime Geschäftsdaten. Normalerweise wird es aber schon auch veröffentlicht, wenn es um Akzeptanz geht. Und zum Beispiel in den USA gibt es jährliche Face Recognition Vendor Tests, Fingerprint Recognition Vendor Tests, wo diese Daten alle veröffentlicht werden und auch dementsprechend in der Diskussion sind. Ein ganz zentraler Punkt für die Messung der Kenngrößen, False Acceptance Rate und False Rejection Rate, FRR, ist, dass diese in gewisser Hinsicht Laborgrößen sind. Der Leiter der Softwareentwicklung von L1 Identity Solutions, die zu Iridian Technologies auch gehören, die den weltweit bei Grenzkontrollen eingesetzten Iris-Erkennungsalgorithmus proprietär halten, machte im Gespräch darauf aufmerksam, dass diese Fehler nur messbar sind, wenn die Tester wissen bzw. bekannt geben, dass jemand fälschlicherweise zurückgewiesen oder akzeptiert wurde. Sein Beispiel war die klassische Mahnung vor einer Prüfung in der Schule. Jeder Betrugsversuch wird geahndet. Ein erfolgreicher Betrugsversuch kann jedoch gar nicht auffallen und demnach weder geahndet noch gemessen werden. Und hier liegt der Kern des Problems des Glaubens an eine autorisierte Identität, wie es auch schon beim Passdokument existiert. Das Passdokument verdoppelt auch nach Valentin Grömner die Person. Und ein gut gefälschtes Passdokument, das von allen entscheidenden Kontrolleurinnen akzeptiert wird, kann statistisch gar nicht als Betrug aufgefasst und dementsprechend auch nicht gemessen werden. Und bei einer 1-zu-N-Identifikation, die wir jetzt an den Grenzkontrollen noch nicht haben, kommt noch hinzu, dass dem System sowieso, je nach Setzung der Schwellwerte, innerhalb deren zwei Muster als ähnlich erkannt werden, der Kompromiss zwischen einer effizienten Suche und seiner Fehleranfälligkeit inhärent ist. Umso enger die Schwellwerte für die Ähnlichkeit zweier Muster gesetzt werden, desto mehr steigt die Fehleranfälligkeit, ein passendes Muster nicht zu finden, also einen fälschlichen Non-Match zu haben, ausgedrückt in der False Non-Match Rate. Die wird teilweise auch, also je nach Dokument wird diese False Non-Match Rate gleichgesetzt mit der False Rejection Rate und bei stark toleranten Schwellwerten wiederum steigt die Rate fälschlicher Treffer, die ausgedrückt wird in der False Match Rate, die gleichzusetzen ist mit der False Acceptance Rate. Also das ist sozusagen, genau, also ein fälschliche Musterzusammengehörigkeit. So, und dieses Argument des den systeminhärenten Fehlers wird von den Herstellern natürlich ganz oft genutzt, um die Qualität der Systeme anhand dieser Kenndaten, also um diese Kenndaten an sich auch in Frage zu stellen. Sie sagen, daran kann man die Erkennungsleistung der Systeme nur bedingt bewerten, weil diese Fehler sind ja immer da. Und diese Fehler zeigen aber auch, dass die Glaubwürdigkeit einer Grenzkontrolle auf Basis einer dritten Autorität, wie eines Dokuments oder eines biometrischen Systems, zentraler Teil einer sozialpsychologischen Machtstrategie sein kann, in der der Glaube an die richtige Entscheidung der Blackbox erforderlich ist. So, hier ist nochmal Fotos von der automatisierten biometriegestützten Grenzkontrolle in Frankfurt am Main, die freiwillig nutzbar ist von Frequent Travelers. Da sieht man das Enrollment Center. Also wenn ihr Interesse habt, kann ich dann davon noch mehr erzählen. Interessant war vor allen Dingen bei dieser Kontrolle, also es hat nichts funktioniert. Die Aufnahme witzig war zum Beispiel auch diese Kamera, die auch schon mal ausgetauscht wurde, die hat hier also meine Augen aufgenommen und der Grenzbeamte hat aber das alphanumerische Muster davon abgedeckt aus Datenschutzgründen, obwohl es meine Augen waren. Und das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Und dann war aber auch interessant, dass es zum Beispiel so ein Fallblatt gab, wo aufgerufen wurden, alle, die schon mal registriert waren, sich nochmal registrieren zu lassen, weil diese Aufnahmekamera, ich glaube, was war das, Oki, Oki Iris Pass M Kamera, weil diese Kamera ausgetauscht worden ist und die Grenzbeamtinnen haben behauptet, diese Kamera sei, also die Bilder von denen seien kompatibel, aber real war dann irgendwie unverständlich, warum sie sich die Mühe gemacht haben, lauter auf Flyer zu drucken, wo die Leute nochmal aufgefordert wurden, die Bilder wieder neu aufnehmen zu lassen. Das ist also auch interessant, soweit eine Komponente und das sind wirklich Bosch integriert diese Kontrollspuren, das sind diese Kontrollspuren, wo man dann durchgeht. Da sind zig Hersteller dran beteiligt, sowohl auf Software- als auch auf Hardware-Ebene. Also nicht nur der Algorithmus, der proprietäre Iris-Erkennungsalgorithmus von Iridian Technologies, sondern eben die Türenschließvorrichtung von Gunnebo, von Bioport, der Know-Who Application Server und der Personal ID Datenstandard, alles geschlossene Standards, die patentiert sind, die auch nicht offen zur Verfügung stehen. Und allein die Integration, wenn da eine Komponente ausgetauscht wird, ist es immer dann auch die Frage, wie bleiben eigentlich die abgelegten Muster kompatibel? Das ist also sozusagen auch schon nochmal so eine Komplexitätssteigerung des Ganzen. Genau, hier sieht man diese Kontrollspuren, die gibt es sowohl bei der Ein- und bei der Ausreise. Hier sieht man, wie dann sozusagen die Passagierin, nachdem sie vorher ihren Pass hier, ihren Reisepass auf die Machine-Readable, also mit der Machine-Readable Zone wird das Muster referenziert in der Datenbank, die auch im Flughafen angeblich steht. Und wenn sie den hier aufgelegt hat, dann geht die Tür auf und dann kann man da rein und dann guckt man hier nochmal in die Kamera und dann wird man auch aufgefordert, sich noch ein bisschen vor- oder zurück zu bewegen und dann wird man ausgeleitet. Ich bin allerdings niemals dazu durchgekommen. Und dann meinte der Projektleiter immer, das sei ein Vorführeffekt. Aber also die ja, das war ganz lustig. Und hier ist also nochmal auch zu sehen, wie viele Schnittstellen abgestimmt werden müssen von dieser Bio-Software von verschiedenen Herstellern, was auch nochmal die Komplexität aufzeigt. Okay, also und was sind sozusagen die Praxiserfahrungen jetzt mal jenseits dessen, dass sie extrem fehleranfällig sind, diese Technologien? Es ist eine Erziehung der User nötig, wie man hier sieht, also mit wirklich so wie früher noch in den, als die ersten Geldautomaten eingeführt wurden, die Menschen an die Geldautomaten erzogen werden mussten, wird man hier eben genau, also wie wirklich ganz überall mit Schautafeln und mit Faltblättern erzogen, wie man halt diese Systeme benutzt. Es ist ein Vertrauen in die Richtigkeit des Vergleichs der Muster nötig. Es sind diese permanenten Anpassungen nötig, die ein Kompatibilitätsproblem darstellen und die völlige Intransparenz verwendeter Hardwareverfahren und ihrer Ursprünge ist auch absolut sichtbar, nicht nur durch die proprietären Algorithmen, sondern auch durch die einfach dadurch, dass es ein maschineller Prozess ist und nicht das, was wir aus einer sozialen Kommunikation gewöhnt sind. So. Ich will mal ein bisschen gucken, dass ich schaffe, dass wir noch eine Diskussion haben. Deswegen schaue ich mal, dass ich hier ein bisschen straffe. Ja, vielleicht noch ein bisschen zum historischen, also zu der historischen Einbettung biometrischer Verfahren. Biometrische Charakteristika sollen ja, wie es die nicht eben so einfach einsehbare ISO-Norm, aber wenn ihr die wollt, ich habe die mal kopiert, man kann die zum Beispiel in der TU-Bibliothek kopieren zumindest, man kann ISO-Normen also nicht einfach so entleihen, vorsieht, sollen biometrische Charakteristika wie Fingerabdrücke den Anforderungen der Permanenz, der Universalität, der Einzigartigkeit und der Erfassbarkeit und der Akzeptanz ihrer Erfassung genügen. Ob sie diesen Anforderungen aber empirisch genügen, wird im Grunde erst durch die massenhafte Anwendung der biometrischen Verfahren wirklich nachgewiesen. Die eilfertige Implementierung der Systeme, trotz der erläuterten Anlässe zur Skepsis bezüglich ihrer Fehler, spricht für eine extrem nachrangige Beachtung der Anforderung der Nutzerinnenakzeptanz. Am Beispiel der Fingerabdruckerkennung wird dies besonders deutlich. Mit den sogenannten Doubert-Anhörungen wurde bis 2005 36 Mal die Zulässigkeit von Fingerabdrücken als Beweismitteln vor Gerichten der USA in Frage gestellt. Die Richtlinien dieser Anhörungen wurden seit dem zivilrechtlichen Prozess Doubert versus Merrill Dow Pharmaceuticals 1993 am Bundesgerichtshof der USA nach und nach in vielen einzelstaatlichen und Amtsgerichten der USA etabliert. Und bei einer solchen Anhörung muss die Zulässigkeit wissenschaftlicher Beweise vor Gericht sehr starken Prüfkriterien genügen. Und die verwendeten Testkriterien und die generelle Akzeptanz des Beweismittels wird hinterfragt. Und interessant ist halt, dass sozusagen Fingerabdrücke, die gemeinhin für uns alle eigentlich als ein absolutes Beweismittel gelten, historisch auch basierend auf Aberglauben eingeführt wurden. Also, wo habe ich diesen Punkt? Dass vom Polizeipräsident Londons, Edward Henry, aus der britischen Kolonie in Indien mitgebrachte Klassifizierungssystem für die Minutien und 1901 in Scotland Yard eingeführte sogenannten Galton-Henry-System wird heute noch in seinen Grundelementen angewendet. Es gibt Millionen Datensätze seit den 20er Jahren beim FBI, die danach klassifiziert sind. Es geht auf Francis Galton, William Herschel, dem Vorgänger Henrys in Indien und Henry Ford zurück, die Fingerabdrücke für die Identifizierung geeignet hielten und eine Systematik für ihre Sortierung entwickelten. Und auch in Südamerika wurde ein anderes Klassifizierungssystem entwickelt. Und die Kriminalisten, auf die sich historisch und mit dem Galton-Henry-System auch operationell berufen wird, arbeiteten auf der Basis geringer empirischer Datenmengen. Sie kamen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Fingerabdruck um ein permanentes, universelles und einzigartiges Merkmal handelt. Herschel berief sich im Magazin Nature auf mehrere tausend Abdrücke von Gefangenen und Pensionsempfängern und auf eine unbestimmte Zahl von Fingerabdrücken, die er mit 20 Jahre zuvor abgegebenen verglichen habe. Es ließe sich seiner Ansicht nach aber nicht auf Geschlecht schließen oder darauf, ob jemand Hindu oder Europäer sei. Er hat die Fingerabdruckunterschrift eingeführt, um die doppelte Abholung von Pensionen zu verhindern und wies da vorher aber nicht nach, dass diese Art der Unterschrift den Prozess verbindlicher mache oder wirklich Betrug verhindere, sondern nutzte nach eigenen Angaben den Aberglauben der Leute. Später behauptete er die Nützlichkeit dieses Verfahrens für eine glaubwürdige Identifikationsverifikation aufgrund der gemachten Erfahrung. Falls wiederum berief sich auf das Studium der Handfurchen von Affen. Und Galton, dem über Darwin diese Studien zukamen, verfolgte in seinem Buch Fingerprints unter anderem das Ziel, Rassenunterschiede mit Hilfe der Fingerabdrücke festzustellen. Die Einbettung der Forschung in einen kolonialen Kontext ist also relativ deutlich. Galton erhoffte sich, mit einer Untersuchung biologisch determinierte Rassen- und Klassenunterschiede anhand der Fingerabdrücke zu belegen und konnte sie zu seiner eigenen Enttäuschung nicht finden. Trotzdem bedurfte der Glaube an die Aussagekräftigkeit und Evidenz biometrischer Merkmale für die abstrakte Identität einer Person offensichtlich lange nicht wirklicher empirischer Untersuchung. Und das ist eigentlich auch ein bisschen das Problem. Die empirischen Untersuchungen ist die Implementierung der Verfahren an sich, also auch der John Dorkman, der dieses Iris-Erkennungsverfahren entwickelt hat, der so der Guru in der Iris-Erkennungstechnologie ist, der erhofft sich jetzt von dem Einsatz der Verfahren den Nachweis, dass die Verfahren super funktionieren. Aber sie werden halt schon real mit politischen Konsequenzen benutzt. Datenschutzbeauftragte fordern zwar immer wieder eine Nicht-Kriminalisierung dieser False Rejection Rate, also sie fordern quasi die Unschuldsvermutung für biometrische Systeme im Sinne, dass sie sagen, man darf nicht, also wenn jemand fälschlicherweise zu, also man muss immer davon ausgehen, wenn eine Person fälschlicherweise zurückgewiesen wird von der biometrischen Technologie, dass der Fehler im System ist. Ja, das ist sozusagen deren Forderung auch bei diesem Teletrust, Biotrust-Verein. Aber faktisch sagen zum Beispiel die Bundespolizisten an der ABG, ja super, also wenn jetzt die ganzen normalen Menschen, die ganzen Frequent Traveler und die Leute, die keine gefährlichen Subjekte sind, ihrer Ansicht nach, alle automatisch durchkommen, dann haben wir ja viel mehr Zeit für die wirklich schweren und kriminellen Fälle. Das ist halt sozusagen, eigentlich tritt auch wiederum der gegenteilige Effekt ein, also die Autorität der Maschine wird so ein bisschen für durchschnittliche Leute, die halt denken, dass eine Maschine immer recht hat, sage ich jetzt mal, überbewertet. Und die würden wahrscheinlich sozusagen nur auf Zwang die Unschuldsvermutung anwenden, wenn sich eine Maschine falsch entscheidet. So, wie spät haben wir es jetzt? Dann höre ich jetzt mal auf. Ich habe zwar noch mehr zu sagen, aber jetzt bin ich auch wieder gesperrt. Super. Also ich möchte nur so zum Schluss einfach generell appellieren, weil ich eben hier beim Chaos Computer Kongress bin, die Biometriestrategien nicht nur als fehlerhaft zu begreifen, sondern vor allen Dingen auch als politische Strategien zu begreifen. Und ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Aber ich höre jetzt mal auf, damit wir noch ein bisschen diskutieren können.
Fragen haben, bitte hier an die eins der beiden Mikros gehen. Gibt es irgendwelche Fragen?
Hatten keine Fragen?
Die URL, unter der die Arbeit zu finden ist.
wave.informatik.hu-berlin.de und dann /knaut. Ja, können wir das so machen. Ich packe sie ein. Komm noch mal danach zu mir. Ich habe sie nicht im Kopf. Aber ich habe auch, es gibt zum Beispiel auch bei Kultur, auf der Vortragsseite gibt es auch so eine Kurzfassung von diesen Thesen im Schedule.
Also ich habe eine Frage, und zwar, es geht darum, ich war bei der EasyPass-Einführung auf dem Frankfurter Flughafen, am 16.10. war das, da hat das System funktioniert, also am Anfang nicht, aber dann schon.
Wow.
Ja, also der Herr Minister muss knapp dreimal durchgehen, dann hat es geklappt. Was mich total irritiert, ist eigentlich nur, dass der Typ oder einer von denen, der dieses System entwickelt hat, also von den Software-Leuten, hat gemeint, man würde keinen Iris-Scan machen, sondern sie scannen also diesen Pass, dann läuft man in das Gate rein und dann wird nur das Gesicht, also das gesamte Gesicht gescannt. Und deshalb muss man auch sich vorwärts oder rückwärts bewegen, weil diese Kamera muss sich anpassen, auch wenn ein großer Mensch vor einem war und man ist kleiner, also so wie ich zum Beispiel, dann muss die Kamera sich anpassen. Und dann scannt die aber das gesamte Gesicht und gleicht es mit dem Foto in dem Pass ab. Und deshalb bin ich jetzt total irritiert, weil dann hätte der Typ mich ja angelogen, als er gesagt hat, er macht keinen Iris-Scan, und du hast hier Bilder gezeigt von einem Iris-Scan, also von deinen Augen. Und ja, stimmt das jetzt mit dem Iris-Scan? Oder, weil, also ich schreibe dann noch einen Artikel drüber und dann werde ich da einfach, dann muss ich halt dann noch harter drin rumarbeiten.
Ja, das ist also es kann sein, dass die Komponente, die Kamera ausgewechselt haben für diese EasyPass-Studie und tatsächlich, um jetzt auch für den EPA und den E-Pass, weil da wird ja ein Gesichtsfoto, also im elektronischen Reisepass ist ja ein Gesichtsfoto abgelegt auf dem RFID-Chip und die Fingerabdrücke, der Zeigefinger, nee, die Zehnfinger. Im EPA werden die Zeigefinger abgespeichert, aber es ist auch noch ein EPA-Vortrag hier. Also deswegen kann es durchaus sein, dass die für die EasyPass-Studie, weil meine Untersuchung war im Frühjahr, und für die EasyPass-Studie, vielleicht haben Sie da was ausgewechselt. Wobei wahrscheinlich nochmal interessant ist, mit wem hast du da gesprochen?
Also da waren halt die Vertreter von den allen da, also von der Softwarefirma. Da weiß leider den Namen nicht mehr. Sie können das raussuchen. Vielleicht muss ich Kontakt mit dir aufnehmen, weil...
Ja. Lass nochmal direkt reden.
Weil ich wüsste auch gar nicht, wo nehmen Sie denn diese, wo würden Sie denn momentan diese Iris-Daten hernehmen? Man macht ja nur ein Foto, oder hat einer von euch einen EasyPass, wo er muss den Iris-Scan machen? Hat man da
vorher einen der Reisepass zum Beispiel, also bei dem ABG,
dem E-Pass, genau.
Dieser E-Pass, ja. Der dient nur, also da ist sozusagen der RFID-Chip wird von denen, zumindest früher wurde von denen nicht ausgelesen, sondern der diente nur als Referenz. Diese Machine-Readable Zone war die Referenz für die Passnummer, für das Iris-Muster in der Datenbank auf dem Flughafen. Mhm. Ein was für ein System?
Abo. Man hat es einmal eingeladen und dann konnte man es nehmen. Das funktioniert nicht an der anderen Grenze.
Genau.
Hallo, Mikro.
Genau. Ja, da ist hier irgendwo ein Mikro. Ach so, es war ein Abo-System, es wird nur an dieser einen Grenze eingesetzt. Es ist nicht Standard an allen europäischen Grenzen. Also für die Fragestellerin nochmal, ich kann dir mal die Kontaktdaten von den Leuten, die ich da hatte, wir können es ja mal abgleichen. Möglicherweise haben die komplett die Hersteller geändert. Glaube ich aber nicht.
Eine Frage noch. Ist den Auftraggebern und Auftraggeberinnen bekannt oder bewusst die Problematik mit der False Acceptance Rate und der False Rejection Rate? Oder sind die der Überzeugung, dass das immer alles gut funktioniert?
den Auftraggeberin.
Ja, zum Beispiel hier an dem Flughafen in Frankfurt, irgendjemand hat ja gesagt, dass das System installiert werden soll. Und ist den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an dem Flughafen bewusst, dass es hier eine False Acceptance Rate und False Rejection Rate gibt?
Es sind ja sehr viele verschiedene. Also dem Projektleiter und dem Ngu Liang Chuan, ich kann leider den Namen nicht richtig aussprechen, dem ist das komplett klar. Der hat mir ja auch gesagt im Interview, er sagt mir das nicht, wie die gerade ist. Ob das den Bundespolizistinnen, die da sitzen, an den Schaltern klar ist, das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also bei mir funktioniert ja alles nicht und die meinten so, das ist schon seit morgen so, da muss noch jemand von Bosch kommen, also so wie man das auch so kennt. Ja, also wenn man für irgendeine Firma Computer repariert. So, und ich glaube schon eher, dass die Bundespolizei tatsächlich auf diese Technologie einfach vertraut. Und vielleicht haben Leute da mal was gehört, aber dass die wirklich dafür richtig ausgebildet sind, hatte ich nicht den Eindruck, die sind geschult, halt die Dinger zu bedienen, die Maschinen zu bedienen und sind misstrauisch, wie sie halt sein sollen.
Ich hätte noch mal eine Frage zu dieser Sache mit der Unschuldsvermutung. Das fand mit dieser Unschuldsvermutung, ne? Wenn 90% der Leute da durchlaufen und werden als mehr oder weniger identisch von der Maschine identifiziert, dann ist alles schön. Dann hat man Zeit, sich auf die 10% zu stürzen, wo die Maschine sagt, sie sind nicht identisch. Und dann gäbe es jetzt diese Unschuldsvermutung, dass man dann eigentlich davon ausgehen sollte, dass sich da die Maschine geirrt hat. So in dieser Einfachheit macht es ja das ganze System irgendwie total absurd, wenn sich die Maschine irrt und ich gehe dann davon aus, nee, oder umgekehrt.
Ja.
Ist das wirklich so, dass es so eine Vorschrift gibt? Wenn die Maschine sagt, der ist nicht identisch, dann lass den trotzdem durchgehen.
Nein, also das reale Prozedere ist eben, dass dann Menschen die Prüfung des Passes vornehmen, bis jetzt, also so ist es jetzt, eben die Bundespolizistin, während...
Ja, aber wie können die denn die Prüfung des Passes vornehmen? Also die
naja, klassisch.
Naja, da haben sie ja nicht die Fingerabdrücke und nicht die... Also ganz einfach nur so vom Foto auf Mensch.
Ja, genau. Also so, wie das halt ein Bundespolizist macht. Also der guckt sozusagen, der guckt, stimmt die Körpergröße, stimmt das Geschlecht meiner... Der prüft subjektiv die objektiven Identitätsmerkmale. Also der prüft sozusagen Auge, Nase, Mund... Das geht ja ganz schnell immer, das kennt ja jede von uns so. Und dann prüft er noch die Echtheit des Passdokuments. Das ist ja das, was ich meine. Also dieses Passdokument hat genauso wie dann später das biometrische System eine Autorität, an die wir einfach glauben. Nö. Ja, und sozusagen Leute, die clever sind, die nutzen es einfach aus, dass dem geglaubt wird. Ja, und die dann ihre Identität erfolgreich fälschen. Fälschen ja nicht wirklich ihre eigene Identität, die fälschen nur diese dritte Instanz, die bezeugt, dass sie die sind, die sie vorgeben zu sein. Und, ich wollte noch was dazu sagen, das ist eine Forderung von der hessischen Datenschutzbeauftragten zum Beispiel, dass die FRR nicht kriminalisiert wird. Das ist nicht gängige Praxis, weil die befürchten natürlich, wie andere Datenschutzbeauftragte auch, dass genau dieser Effekt eintritt, dass der Maschine einfach geglaubt wird. Weil die aber weiß, dass es die Fehler gibt, sagt sie halt, ja, wir können nicht, wenn die Fehlerraten noch so hoch sind, einfach sozusagen denken, die Maschine hat recht gehabt, sondern wir müssen davon ausgehen, dass erstmal die Maschine einen Fehler gemacht hat und es muss sozusagen die Kontrollinstanz der Polizistin noch geben. Ich finde das sowieso nicht, aber egal.
Jetzt war die Aussage, wir sollen das Ganze mal politisch betrachten. Was hat die Politik davon, wenn sie jetzt anfängt, massenhaft Daten zu sammeln von ihren Bundesbürgern oder nehmen wir mal jetzt einfach mal in der EU, anfängt die Daten zu sammeln von den Leuten, die dort leben? Was steht da politisch zu betrachten hinter? Eine Massenerfassung von Personen oder einen Kontrollmechanismus, einen Schutz? Gehen wir wieder so vor wie... Terror, wir müssen alles verteidigen und alles erfassen, um sicherzugehen, dass uns auch niemand der Bösen durchs Netz geht. was ist das politische Ziel, wenn du davon sprichst, man muss es politisch betrachten?
Ja, also Politik ist ja was Dynamisches. Politik ist ja ein permanenter Machtkampf ums Recht haben, also eine Aushandlung. Politik ist ja nichts Statisches, sondern verändert sich permanent. Und ich, also sozusagen aus Staatssicht, kann man es wohlwollend so sehen, dass die Staaten einfach nur absichern, dass die Ressourcen, die sie vielleicht ihren Bürgerinnen zur Verfügung stellen, auch nur denen zugutekommen, die eben Staatsbürgerinnen sind. Die betreiben quasi eine Bevölkerungspolitik damit. Also genau zum Beispiel dieses, ja, oder für Banken, die sagen einfach, ja, wir wollen es sicherer und vertrauenswürdiger für Leute machen, dass wirklich niemand anderes als die Kontoinhaberin den Geldtransfer übers Internet macht. Und das sichern wir mit einer biometrischen Technologie ab. Und also sozusagen, das ist, wie soll ich sagen, also das Politik in dem Sinne, dass man halt den Eindruck erzeugt, man tut was. Also wenn zum Beispiel jetzt dieser aktuelle gescheiterte Terroranschlag des Nigerianers in diesem Flugzeug, das ist ja sozusagen, wenn ich in dem Moment Bundesinnenministerin bin und nicht darauf reagiere, aber die Presse einen riesen Buhai macht, da war wieder ein Terroranschlag, die ganze Sicherheitstechnik hat versagt. Ja, was mache ich denn dann? Ich denke mir halt was aus, was noch besser wirkt. Also jetzt mal ganz platt gesagt sozusagen. Also deswegen meine ich ja, man muss auch alle Akteure unterschiedlich betrachten. Sozusagen, also die Industrie hat einfach ein Interesse daran, dass sie weiter ihr Bestehen sichert und ihre Aufträge sichert. Der Biometric System Manager hat vielleicht einfach auch das Interesse, dass er noch 3 Jahre gut verdient. Die Datenschutzbeauftragte hat vielleicht ein reales Interesse, eben Daten zu schützen. Der Bundesinnenminister hat das Interesse, seinen Staatsbürgerinnen zu verkaufen, dass er einen sicheren Staat aufrechterhält. So. Also das ist, ich weiß nicht, ob, ich meine, das ist eine krasse Frage. Ich kann die auch nicht so einfach so beantworten.
Ja, weil bei allem, was erzählt wurde, gibt es so ein Für und Wider. Klar, wir wollen Sicherheit, wir wollen versuchen, was zu erfassen. Im nächsten Moment, hast du gerade eben auch kurz widersprochen, macht das Ganze puff, weil eigentlich bringt es nichts. Ist der Pass, meinetwegen der Pass jetzt gefälscht oder wird nicht angenommen, kommt wieder die Personenidentifikation dazu. Das nächste ist, wir sagen, wir dürfen den Maschinen nicht vollständig vertrauen, weil wir ja wissen, dass Fehler einfach da sind. Also muss ich diesen Mechanismus der vorhandenen Kontrollen trotzdem aufrechterhalten. Der Prozess wird nur größer gemacht, da verdienen ein paar Leute dran, aber der Effekt, der dabei entsteht, geht verloren, der verpufft dabei. So, und damit hat die Politik nichts, außer dass sie Geld verschwendet und massenhaft Daten erfasst.
Ja, Zustimmung. Also das ist eben genau ein bisschen sozusagen dieses Wanken zwischen Autoritarismus und Liberalismus. Also ich persönlich würde jetzt auch sagen, offene Grenzen für alle. Es wäre schön, wenn die ganze Welt sozusagen viel, viel liberaler und also einfach ein bisschen lockerer alle wären, ja. Aber das...
Okay, ich wollte noch was fragen, und zwar, du meintest ja, dass die objektiven Merkmale subjektiv geprüft werden, ist ja erstmal klar. Gibt es Untersuchungen davon, der Grenzbeamte macht seinen Job den ganzen Tag, guckt Leute an und so weiter, und dann kommt Person A vorbei und beobachtet, also und checkt ihn durch und sagt, okay, gut oder nicht. Und der gleiche Fall nochmal, Person A steht vor dem Grenzbeamten, nachdem aber die Maschine gesagt hat, dass dann der Grenzbeamte natürlich in gewissem Maße alarmierter ist, also inwiefern da psychologisch auch so jetzt wirklich so Abläufe abgehen, also dass die Leute sich einfach darauf vorbereiten, dass sie jetzt Leute anschauen, wo der Computer gesagt hat, pass mal da genau drauf auf. Gibt es dazu irgendwie Studien? Es kann ja sein, dass sie sozusagen verschieden akzeptiert werden.
Nicht, dass ich wüsste jetzt. Also ich habe, wie gesagt, nur diese Interviews mit den meine eigenen Interviews mit den Bundespolizistinnen, die selbst das zumindest gesagt haben, dass sie jetzt mehr Zeit haben, sich mit den Kriminellen zu beschäftigen.
Das ist ja genau schon die Assoziation. Eigentlich sind es ja Leute, die irgendwie, deren Merkmale nicht so gut technisch erfassbar sind. Das können ja genau gerade nicht die Kriminellen sein.
Ja, eben. Also, ja, okay. Das ist klar. es ist auch 4% auf der Welt. Und wenn man das eben hochrechnet auf die Weltbevölkerung, deren Fingerabdrücke können zum Beispiel gar nicht erfasst werden. Also barrierefrei sind diese Technologien sowieso schon gar nicht. Ja? Also Leute, die ein Problem mit ihren Augen haben, mit ihren Fingern, die fallen da komplett raus.
Okay, danke.
Hallo? Ja. Ich möchte auch mal einhaken bei den Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Glauben die wirklich, dass sie mehr Zeit haben, sich mit den Verbrechern zu beschäftigen? Denn wenn jetzt eine Hausnummer 100 Beamte da sind und ich installiere die Maschinen, dann kosten die Geld und ich reduziere automatisch 90 von denen weg. Und die anderen 10 sind damit beschäftigt, sich mit den abgewiesenen Leuten zu beschäftigen. Weil für recht viel mehr wird es nicht reichen am Flughafen. Gibt es dazu etwas? Also glauben die wirklich, dass sie die ganzen 100 Leute behalten können und sich dann auf den Rest stürzen?
Ja, also.
Wirklich?
Also ich habe, wie gesagt, keine konkreten. Also es wäre, wenn jetzt einer von euch Zeit hat, eine Studie zu schreiben, einen Artikel, fangt gern damit an. Also ich meine, das ist, wie gesagt, mit denen ich gesprochen habe, die haben das wirklich geglaubt, aber. Ja. Ja, tut mir leid, dass ich das nicht konkreter beantworten kann.
Ich habe noch eine Frage zur Verantwortung bei einem Projekt. Insbesondere finanzielle Verantwortung. Das ist irgendwie bei mir nicht angekommen. Wer zahlt eigentlich den Versuch?
Ja, die Steuerzahlerin im Prinzip. Also wirklich, klar, also alles, was staatlich finanziert wird, sind Steuergelder, also so ein Staatshaushalt.
Ja, okay, also das ist jetzt nicht irgendwie von einer Firma vorfinanziert, sondern tatsächlich mit Steuergeldern finanziert und im Endeffekt das Ergebnis, was ja eigentlich interessant wäre, nämlich wie funktionieren denn die Kontrolle in der Tiefe, welche Fehler machen sie, was geht alles nicht? Das ist alles geheim, oder? Also wieder so typische Lachplatte eigentlich.
Es ist nicht alles geheim. Also jetzt zum Beispiel beim EPA ist das Bundesministerium des Innern auch relativ clever. Auf dieser Teletrust-Veranstaltung jetzt vor einigen Wochen, wo jemand vom BMI, wo ich eingangs sagte, dass der so viel Angst hat vor der Einführung, weil er eben weiß, das wird so ein Bombardement von alles geht nicht. Der hat auch gesagt, dass die Bürgerclients, also von Siemens werden proprietäre Bürgerclients entwickelt, um diesen EPA auszulesen, aber es wird eine Offenlegung der Schnittstellen geben, damit sozusagen im Open-Source-Bereich an den Unis auch Open-Source-Clients entwickelt werden können. Und zum Beispiel diese BioP2-Studie, da wurden die Fehlerraten auch veröffentlicht. Also viele staatliche Stellen wissen auch, selbst die Paranoiden wie eben das BMI, wenn sie Nutzerinnenakzeptanz haben wollen, dann müssen sie zum Teil Standards veröffentlichen, sie müssen auch die Fehlerraten veröffentlichen. Und ja, wie gesagt, also witzigerweise fand ich während der Erarbeitung dieser ganzen Sachen interessant, dass es halt in den USA diese Vendor-Tests immer gibt. Das ist hier nicht so üblich in Europa, zumindest nicht in Deutschland, habe ich nichts gefunden. Da gibt es eben diese BioP2-Studie vom BSI, die und manchmal bereitwillige Entwicklerinnen, die einem dort einfach so sagen, je nachdem, wie entspannt die sind. Ja.
Okay, danke.
Ich hoffe, das geht jetzt so mit dem Mikro. Ich wollte nur eine kurze Ergänzung machen zu der Diskussion, die du gerade mit jemandem hattest, der jetzt nicht mehr hier ist, zu der Frage nach, was für Interesse hat sozusagen der Staat eigentlich daran, uns alle zu überwachen. Wenn man das politiktheoretisch betrachtet, ist es ja so, dass wir sozusagen alle in dem Wunsch danach, dass dieser Souverän uns sozusagen Sicherheit schenkt, uns unsere eigene Freiheit sozusagen abgeben. Und da ist natürlich dann genau das Problem. In dem Moment, wo der Staat glaubt, bestimmte Personen glauben, denen glaubhaft gemacht wird, dass sie mit solchen Mechanismen mehr Sicherheit erzeugen können, sind sie quasi regelrecht in der Pflicht, solche Dinge auch zu benutzen, weil sie eben die Verpflichtung den Bürgern gegenüber haben, ihnen Sicherheit zu geben. Dass wir alle hier wissen, dass es mit solchen Mechanismen so nicht möglich ist, sondern dass da auch unglaublich große Risiken drin stecken, ist die eine Seite. Aber man darf eben diese staatliche Verpflichtung, die sozusagen, ja, also die viele Menschen eben auch sehen, nicht vergessen. Und das ist eben auch genau das Problem, was wir generell bei allem in diesem Bereich haben. Sicherheit hat sozusagen, ja, aus Politik, wissenschaftlicher Sicht, ja, in einem Staat, in einem staatlichen System einen höheren Wert als Freiheit. Und mit dieser Frage sollten wir uns mal allgemeiner auseinandersetzen, nicht nur darauf bezogen. Wenn wir da eine gute andere Argumentationsstrategie entwickeln, haben wir vielleicht auch auf breiterer Ebene eine ganz andere Chance, da was zu machen.
Klar,
aber diese
Anarchy rules.
Diese also die Argumentationsstrategie, die du da wünschst, die gibt's eigentlich, weil es ist nämlich völliger Bullshit. Es geht nicht gegen die zur Abwägung von Sicherheit gegen Freiheit, sondern wenn etwas abgewogen, wenn irgendwo Freiheit beschränkt wird staatlicherseits, geht es nicht darum, Sicherheit zu erzeugen, sondern andere Freiheiten zu schützen. Also dieser Blödsinn davon, dass wir seit einigen Jahren immer Sicherheit gegen Freiheit abwägen, sehe ich überhaupt nicht in unserer Verfassung drin. Was ich allerdings sehe, ist, dass diese dumme Idee viele Leute dazu bringt, irgendwelchen Irrsinn zu machen. Also, und man ist auf einer Ebene, dass der einzige Innovationsfaktor in Deutschland nur noch bürokratischer Irrsinn zu sein scheint. Und ich darf nochmal an diese wunderbare Datenschleuder, ich glaube, es ist die Nummer 87 erinnern, mit dem E-Pass-Design, in der sehr schön mal hinterfragt wurde, wie sind eigentlich die Finanzstrukturen, was ist eigentlich mit dieser Bundesdruckerei, und wir können sie ja mittlerweile, heißt sie auch weiterhin Bundesdruckerei, und wo ich dann bei Vorträgen immer zu sagen pflege, verdammt nochmal, jetzt wäre es nochmal schön, wenn ein paar Journalisten das Korruptionsphänomen RFID-Chips in Ausweispapieren oder in Identifikationspapieren angucken und sich das ganze Thema mal anschauen und dann gar nicht nur von der, guck mal, da ist jetzt ein Grenzsystem angucken, sondern was macht da eine bestimmte Form von Industrie, nämlich RFID-Industrie, die irgendwas erzeugt, was kein Mensch braucht, was man aber milliardenfach verkaufen will für hohe Preise und dafür dann auch noch nebenbei die Freiheit abschafft. Also wenn es nur Korruptions wäre, wäre es ja nicht so schlimm, dann geht es nur darum, dass Geld woanders ist. Aber hier wird Freiheit mit angeschafft und deswegen, glaube ich, muss man manchmal den Weg von, wir analysieren jetzt das System eben auch verlassen. Es war zwischendurch schön auch mitzukriegen, dass das Zeug nicht funktioniert. Man muss sich auch klar machen, es geht nicht darum, dass es funktioniert. Es ist schlichtweg egal. Es muss nicht funktionieren. Das Wort Aberglaube fand ich mit das Schönste in deinem Vortrag. Ja. Danke.
Danke. Okay. Ja, noch 2 Minuten haben wir.
Nochmal zu der Frage, ob die Polizisten oder irgendjemand, der damit zu tun hat, sich bewusst ist, dass da Fehler passieren. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Bei uns in Baden-Württemberg gab es da jetzt in den letzten 1,5 Jahren einen schönen Fall. Ich weiß nicht, wie weit sich das bis hier in den Norden durchgedrungen ist, mit dem Phantom von Heilbronn. Da ist nach einem Mord an einer Polizistin nach DNA-Spuren gefahndet worden. Und ich meine, es war über ein Jahr, dass die Polizei an allen möglichen Verbrechenstatorten dieselbe DNA-Spur gefunden hat. Und man hat es immer dieser Frau zugeschoben, dieses Verbrechen. Und nach über einem Jahr, nachdem also normale Menschen immer schon gesagt haben, das ist doch nur Bullshit, das kann doch alles gar nicht sein, das ist eine Frau, ist alles, haben die dann festgestellt, dass die DNA-Spur von einer Mitarbeiterin der Firma stammte, die die Wattestäbchen herstellt. Und die haben aber so lange wirklich geglaubt, dass die Technik funktioniert. Und Technik wird von Menschen gemacht. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass Technik eben halt auch Fehler machen kann. Ich meine, wir sind diejenigen, die mit Technik zu tun haben. Das ist unsere Aufgabe irgendwo.
Ja, und im Prinzip ja auch wirklich die Technik eben vielleicht auch in dem Sinne als politische Akteure wahrzunehmen, als menschengemachte Fortsetzung politischen Handelns. Ja, also ich meine, man kann so weit gehen, auch zu sagen, wenn ihr dieses Turing-Ding kennt, mit dem Menschen, wo man entscheiden soll, ob ein Mensch oder eine Maschine in einer Blackbox sitzt, in der man ihr beliebige Fragen stellt, und daran entscheidet quasi die Intelligenz dessen, was in der Blackbox ist. Oder vielmehr, ich habe immer dieses Experiment, diesen Turing-Test so begriffen, als dann, wenn ich nicht mehr weiß, ob in der Blackbox eine Maschine oder ein Mensch sitzt, dann muss ich im Prinzip auch die Maschine gleich wie einen Menschen behandeln. Also und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen wegführt. Ja, wir sind, glaube ich, durch, wenn es keine Fragen mehr gibt. Danke.